Eine klassische Car Policy, die regelt, wer bekommt was zu welchen Konditionen. Also wenn mir jemand sagt, ich habe eine Dienstwagenordnung auf zwei Seiten, ohne die gesehen zu haben und ohne überheblich sein zu wollen, kann ich sagen, das reicht nicht. Eine Car Policy sollte regelmäßig, und regelmäßig heißt nicht alle 3 Jahre, auf den Prüfstand. Wir reden zunehmend über eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Mobilität. Und da ist es nicht immer nur der Dienstwagen in maximaler Größe. Und da fängt es eigentlich schon mit einer Mobility Policy an. Tools verändern sich und auch letztendlich die Möglichkeiten werden mehr. Auch die Menschen verändern sich.
Fuhrpark und Mobilität.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio und unserem Kanal Fuhrpark und Mobilität. Heute wollen wir Klartext sprechen in Sachen Mobilität und mit Marc-Oliver Prinzing, dem Vorsitzenden des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität, über das Thema reden von der Car-Policy zur Mobility-Policy. Was bedeutet das konkret für Unternehmen, Beschäftigte und den Wandel im Kopf? Und wir reden über neue Freiräume in der Mitarbeitermobilität. Und ich habe ihn hier jetzt im Call, da freue ich mich sehr. Hallo, Marc-Oliver Prinzing. Hallo, Marc.
Hallo, Wolfgang, grüß dich. Spannendes Thema hast du dir ausgesucht. Ein ganz aktuelles Thema natürlich, mit dem sich viele Unternehmen mittlerweile auseinandersetzen. Die größere zuerst, logischerweise, aber inzwischen geht es auch immer weiter nach unten bei der Firmengröße. Also ein ganz aktuelles Thema auf jeden Fall.
Vielleicht grundsätzlich auch vorab, woraus besteht eine Car Policy? Dieser Begriff, der ist natürlich bekannt, aber viele wissen, glaube ich, immer noch nicht, was das ganz konkret bedeutet. Und wer sollte über eine verfügen? Du sagst schon, das fängt bei schon kleineren Unternehmen an.
Also erstmal vielleicht zur Begrifflichkeit. Es gibt ja keine Begriffsdefinition, keine Benennung an der Stelle. Die einen reden von Car Policy, die anderen von Dienstwagenordnung, die einen packen noch, wie hat der Umgang mit dem Fahrzeug zu erfolgen, mit rein, was eigentlich streng getrennt sein sollte. Eine klassische Car Policy, ich sage es mal mit einem Satz, die regelt, wer bekommt was zu welchen Konditionen. Das heißt, es ist im Prinzip eigentlich so, ich schlage die Leitplanken ein für meine spätere Kostensituation im Vorhang. Ich definiere, wer bekommt überhaupt ein Auto, also die Anspruchsgruppen. Ich definiere, über welche Marken, Modelle reden wir, über gegebenenfalls welche Ausstatter und welche Antriebe. Und natürlich ganz klar über Wertgrenzen, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bis zu welcher Wertgrenze darf sich welche Gruppe ein Fahrzeug konfigurieren. Das kann Leasing sein, das kann Bruttolistenpreismethode sein. Und das ist eigentlich das, was eine Car Policy ausmacht. Die Frage, wer braucht sowas? Also im Prinzip hat es jeder. Ja? Auch die ganz kleinen Fuhrparks mit vielleicht 5 Fahrzeugen haben es. Da sitzt die Car Policy einfach am Schreibtisch und heißt Inhaber. Die Car Policy sitzt in seinem Kopf und er hat eine gewisse Vorstellung, wie er das gerne hätte. Bei größeren Fuhrparks, wenn sie dann größer werden, ist es häufig so, es gibt eine gelebte Car Policy. Das heißt, man weiß in etwa, was ist üblich, was geht. Und ich sage jetzt mal so, ab 50 Fahrzeugen fängt es dann an. Da haben die meisten dann eine schriftliche Car Policy, wo dann eben geregelt ist, wer kriegt was und wie gesagt, zu welchen Konditionen.
Dann haben sie idealerweise auch ein Online-Tool, wo alles hinterlegt ist, wo der Mitarbeiter, der berechtigt ist, selbstständig sozusagen sein Fahrzeug konfigurieren kann.
Das ist schon wieder eine andere Thematik, in der Tat. Da hast du völlig recht. Wir kennen die Situation ja. Ja, du bist Mitarbeiter und hast eine Leasingrate von 500 Euro zur Verfügung und du darfst dir von einer bestimmten Marke verschiedene Modelle konfigurieren. Dann wird es natürlich äußerst spaßig, wenn keine digitale Möglichkeit zur Konfiguration im Hintergrund da ist, weil du weißt ja nicht, wenn du dich jetzt an den Konfigurator ransetzt, was heißt denn 500 Euro Leasingrate? Das heißt, da müsste ja die Car Policy und auch die Konditionen deines Unternehmens hinterlegt sein. Das gibt's durchaus, das bieten Leasinggesellschaften an. Das hat aber nicht jeder und das führt dann häufig zu so einer Endlosschleife. Das heißt, du konfigurierst dein Auto, dann holt man das Leasingangebot ein, dann bist du bei 447, dann sagen wir, da hätte ich ja noch. Ja, dann wird weiter konfiguriert, dann holt man das nächste Angebot ein, dann bist du bei 520, dann sagst du, ja, zuzahlen will ich auch nicht, dann nehme ich jetzt mal noch die Lordose-Stütze raus. Und so robben sich manche dann über 5, 6 Iterationen dann an ihre Rate ran, um da möglichst bis auf 2 Cent ranzukommen, nichts zu verschenken. Also, das ist ein Punkt, da sind wir jetzt schon mitten bei den Wertgrenzen. Deswegen bin ich zum Beispiel ein Freund, wenn ich eine Leasinggesellschaft, keine Leasinggesellschaft und keinen eigenen Car-Konfigurator habe, würde ich tendenziell unabhängig von der Finanzierungsform des Fuhrparks dann überlegen, ob nicht eine Bruttolistenpreisgrenze die sinnvollere Methode ist, dass ich sage, du hast 60.000 Euro oder 45.000 Euro. Dann kann tatsächlich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am ganz normalen Konfigurator des Herstellers sich ihr Fahrzeug konfigurieren und weiß genau, wo sie rauskommt.
Dann hört man auf den Begriff Dienstwagenüberlassungsvertrag. Ist das auch Teil der Car-Policy?
Nein, ist es eigentlich nicht. In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung sollte geregelt sein, wie hat der Umgang mit dem Fahrzeug zu erfolgen. Das heißt, im Wesentlichen stehen da mal drin die Sorgfaltspflichten, die ich an die Dienstwagennutzenden übertrage. Und zwar, das ist eine einzelvertragliche Lösung. Also die Car-Policy ist ja ein allgemeingültiges Machwerk, die fürs gesamte Unternehmen gilt. Die Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist eine 1:1 vertragliche Situation. Das heißt, ich mache mit den Dienstwagennutzer und der Nutzerin einen Vertrag und zwar idealerweise in Bezug auf das Fahrzeug, das sie jetzt bekommen soll. Der wird unterschrieben und da steht drin, welche Sorgfaltspflichten hat die Nutzerin oder der Nutzer, wie sind Prozesse zum Beispiel bei Reifen, bei Pannen, bei Glasschäden etc. Also auch Handlungsanleitungen sind drin. Da stehen auch Konsequenzen drin, wenn man sich nicht dran hält, idealerweise. Da sollte unbedingt auch mit rein Regeln zur dienstlichen Nutzung. Also habe ich zum Beispiel die Erwartungshaltung, dass der Dienstwagennutzer das Fahrzeug auch tatsächlich nutzt oder reicht es mir, wenn er es hat. Das erleben wir in der Praxis immer wieder, dass sich dann Fuhrparks beschweren oder inhaltlich sagen, Mensch, die haben ein Auto und die kommen jeden Tag mit einem Kleinwagen. Was passiert denn mit dem Auto? Das muss ich regeln. Ja. Da muss ziemlich viel rein am Ende des Tages. Umgang mit Ordnungswidrigkeiten. Natürlich Haftungsfragen. Wann nehme ich einen Mitarbeiter Regress? Da müssen Widerrufsklauseln rein, wenn man es richtig macht. Das ist ein richtiges Macher. Das heißt, wir reden hier wirklich je nach Ausprägung über ein vertragliches Format von 7, 8, 9, 10, 12 Seiten unter Umständen. Also wenn mir jemand sagt, wir haben eine Dienstwagenordnung auf 2 Seiten, ohne die gesehen zu haben und ohne überheblich sein zu wollen, kann ich sagen, das reicht nicht. Also alleine um die wesentlichen Themen letztendlich abzudenken, reicht das nicht. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähnlich wie die Car-Policy hält mir das Diskussionen vom Leib. Es ist eine Form der Fairness gegenüber den Mitarbeitenden. Sie wissen, auf was sie sich einlassen. Auch bei der Car-Policy im Übrigen. Ganz wichtig, der Oberbegriff Gleichbehandlung, das heißt faire Behandlung auf einer bestimmten Ebene, Transparenz und nicht so das Gefühl, boah, da wird nach Nasenfaktor hier irgendwo entschieden und dann die Autos verteilt. Das ist meist keine gute Geschichte.
Es haben ja viele Unternehmen über die Jahre ihre Car-Policy perfektioniert, ausgebaut. Warum ist es jetzt an der Zeit, sie grundsätzlich zu überdenken und zur Mobility-Policy weiterzuentwickeln? Und was bedeutet diese Ergänzung?
Also grundsätzlich vielleicht mal eins, das heißt, ich muss mir angucken, was haben wir da geregelt, was kommt da raus am Ende des Tages. Viele haben es jetzt vor einigen Jahren gemerkt, als Leasingraten sich deutlich volatil verhalten haben, um es mal freundlich zu sagen, dass ständig die Mitarbeitenden darstellen, gesagt, ich kriege da gar kein Auto mehr für diese Rate. Also musste permanent anpassen, das war Markt, der dazu geführt hat. Wir haben heute Themen wie Elektromobilität. Die führt dazu, dass ich die Car-Policy ganz massiv umbauen muss, weil ich muss nicht nur regeln, wer kriegt was von Auto, ich muss gucken, was passt rein, ich muss regeln, wie gestalte ich das Laden at Home und. Also ein ganzes Biotop, was ich mir da reinhole, das muss da abgebildet werden. Deswegen ist eine Car-Policy ein Thema, was eigentlich ständig bei den Fuhrparkverantwortlichen auf dem Tisch liegen muss. Ich würde es jetzt nicht monatlich ändern, aber ich würde immer mal so viertelhalbjährlich reinkommen und sagen, passt es noch, was wir da drin haben? Und jetzt stellen wir eben seit einigen Jahren fest, es geht nicht nur darum, passt es noch, sondern gibt es vielleicht Alternativen, gibt es Weiterentwicklungen, die interessant sein können. Und die sollten natürlich in einer Car-Policy abgebildet werden. Und dann sagen manche, naja, mit Car hat es jetzt auch nicht mehr viel zu tun. Wie bringe ich das jetzt in Einklang mit Dienstradleasing, mit Mobilitätsbudget, mit eventueller Car-Allowance, mit Deutschland-Ticket, ich weiß nicht was alles noch. Also wir haben ja eine enorme Bandbreite an Instrumenten, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen. Vieles davon ist natürlich über eine Travel Policy auch geregelt. Das ist so das Gegenstück zur Car Policy im Dienstreisebereich, wo drin steht, darf ich Bahn fahren, wo muss ich das Ticket besorgen, in welche Klasse darf ich fahren. Und jetzt merkt man halt immer mehr, dass man sagt, naja, wir reden zunehmend über eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Mobilität. Und da ist es nicht immer nur der Dienstwagen in maximaler Größe, sondern es könnte vielleicht auch, und da fängt es eigentlich schon mit einer Mobility Policy an, dass ich sage, es kann auch ein kleineres Fahrzeug sein. Du kannst ein kleineres Fahrzeug nehmen und bei den Einsparungen, die da entstehen, kannst du partizipieren, entweder indem du dir noch zwei Diensträder dazu nimmst oder du kannst auch, was weiß ich, zum Beispiel von dem, was übrig bleibt, was du nicht nutzt, kannst du 50% ausgeschüttet bekommen, was man dann halt versteuern muss und, und. Also diese Verknüpfung weg von rein Auto hin zu, es gibt auch einiges anderes am Markt, natürlich auch mit dem Hintergedanken Kosten, auch mit dem Hintergedanken Nachhaltigkeit. Das führt dazu, dass wir festgestellt haben, eine Car Policy alleine ist es nicht. Wir müssen uns da Gedanken machen und das führt dann die Unternehmen ganz schnell zum Thema Mobility Policy, wo manche dann sagen, ja, da muss ein Mobilitätsbudget rein. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich hier heute die Möglichkeit gebe, einen Dienstwagen für 600 Euro Leasinglade oder 500 Euro zu konfigurieren, dann ist das auch schon ein Mobilitätsbudget, halt ein sehr fixiertes auf den Dienstwagen. Deswegen beschäftigen sich viele Unternehmen mittlerweile mit dem Thema, weil nicht nur die Tools verändern sich und auch letztendlich die Möglichkeiten werden mehr, sondern auch die Menschen verändern sich. Also es geht teilweise ja auch darum, dass ich sage, ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die bisher im Außendienst war, deren Lebenssituation hat sich vielleicht auch verändert. Die hat vielleicht, weil sie zwei Kinder hatte oder der eine hatte zwei Kinder plus Hund plus Wohnwagen. Die Kinder sind aus dem Haus, der Hund ist begraben, der Wohnwagen ist weg. Der sagt heute vielleicht, Mensch, mir wird es eigentlich auch ein kleineres Fahrzeug tun. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ne? Also da wirklich das Stichwort nochmal bedarfsgerechte Mobilität, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Was ändert sich, wenn aus einem Dienstwagenrecht plötzlich ein Mobilitätsrecht wird? Und welche Chancen, aber auch Konflikte entstehen daraus in der Praxis?
Naja, also ich glaube, du hast es vorher eingangs mal gesagt oder beziehungsweise wir haben mal kurz darüber gesprochen. Also es geht im Wesentlichen natürlich auch darum, ich muss Menschen vielleicht auch aus Gewohnheiten herausholen. Ja, du hast 30 Jahre lang deinen Dienstwagen gekriegt, jetzt komme ich um die Ecke, sage ja was ganz Tolles für dich. Da sind viele erstmal erschrocken und sagen, ah, das weiß ich nicht, will ich nicht. Ich bin das jetzt gewohnt, alle 3 Jahre kriege ich ein neues Auto und jetzt soll ich mir überlegen mit Dienstrad, mit Bahnkarten, ich weiß nicht. Also das ist erstmal ein Kommunikationsprozess und dann sind wir aber auch ganz schnell natürlich bei dem Punkt, wo wir über Arbeitsrecht reden, ja. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, so, jetzt gibt's nichts mehr mit Dienstwagen. Ab sofort fährst du Fahrrad und machst eine Fahrgemeinschaft. Wir haben eine tolle Plattform, guck mal da rein. Weil wir haben durch die Privatnutzung der Fahrzeuge einen Gehaltsbestandteil geschaffen, über den wir reden müssen. Und den kann ich nicht einfach einseitig komplett über Bord kicken und sagen, ich mache das jetzt als Arbeitgeber anders. Zum Zweiten kommt eins dazu. Wir haben bei den unterschiedlichen Themen, die wir da als Instrumente haben, unterschiedliche Besteuerungsformen im Zweifelsfall. Das heißt, ich muss am Ende des Tages den Mitarbeiter und du als Mitarbeiter musst für dich letztendlich prüfen, passt es und wie stelle ich mich? Stelle ich mich dadurch flexibler? Stelle ich mich besser? Stelle ich mich nachhaltiger? Und wie stelle ich mich wirtschaftlich? Ist das besser, schwieriger, gleich? Und da merkt man schon, das ist teilweise gar nicht so einfach vergleichbar. Deswegen geht sowas am besten in einem Miteinander und nicht einseitig von oben verordnet.
In deinem Vortrag sprichst du auch von Gestaltungsbeispielen. Kannst du uns verraten, was die wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Wandel von der Car Policy zur Mobility Policy sind und wo Unternehmen häufig scheitern?
Also was schon mal nicht schlecht wäre, wenn die Geschäftsleitung vorausgeht mit gutem Beispiel. Ja, das heißt also, wenn die Mitarbeitenden verstehen, wo will das Unternehmen hin, wenn ich sie vielleicht in die Entwicklung mit einbeziehe und wenn ich sie auch frage. Das heißt also, wir haben immer wieder den Fall, da geht man dann plötzlich mit einem Bauchladen von in Workshops entwickelnden Tools durchs Unternehmen und stellt dann mit großen Augen fest, ja, da schlägt keiner zu. Ja, warum denn nicht? Vielleicht, weil nicht vorher gefragt wurde, was ist denn eigentlich der Bedarf? Deswegen wirklich die Mitarbeitenden abholen, abfragen, könnt ihr euch das vorstellen, wohin wollen wir gehen, sodass sie auch verstehen, warum letztendlich eine Veränderung Not tut. Ja, das ist ja meist nicht, wir ändern jetzt mal was, um was geändert zu haben, sondern das ist ja eine Entwicklung, die ist wichtig für Unternehmen, weil wir reden hier jetzt am Ende des Tages nicht über nice to have, sondern wir reden am Ende des Tages über einen Wettbewerbsfaktor. Ich stelle mein Unternehmen resilienter auf, ich platziere mich anders im wie heißt das schön, War for Talents, das ist ein furchtbarer Begriff, also in der Suche nach Fachkräften, nach Mitarbeitenden, da ist ja dieses ganze Thema ganz zentral und wichtig. Und deswegen geht es eigentlich darum, macht man sowas, braucht man das? Und die Frage ist eigentlich, wie setze ich das so um, dass es zu meinem Unternehmen passt? Und das ist nicht ganz einfach. Du hast gerade gefragt, was geht schief? Was kann schief gehen? Schief gehen kann zum Beispiel, wenn ich eine Lösung definiere, die überall passen soll. Das funktioniert nicht. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich wohne jetzt nicht gerade in einer Metropolregion. Ich wohne am Rand der Schwäbischen Alb. Und wenn du mir jetzt mit einem Jobticket um die Ecke kämst, wäre das super. Ja, da müsstest du aber jetzt mal gucken, dass wir ÖPNV bekommen. Während wenn du in Berlin eine Niederlassung hast, da kann es unter Umständen sein, dass den Mitarbeitern nicht unbedingt Gefallen getan wird, wenn du denn mit dem Dienstwagen um die Ecke kommst, weil die sagen, oh, alleine die Parkplatzsituation bringt mich um. Also man muss genau schauen, Bedarfsgerechtigkeit für die Mitarbeitenden, und die kann eben auch ganz stark von der Regionalität und dem Angebot vor Ort abhängen.
Ja, ich glaube, die Daten sind da ganz wichtig, ne? Also die richtige Datenbasis. Du sagtest gerade der Bedarf, das heißt, was brauchen die Mitarbeiter überhaupt und was noch wichtiger ist, was wollen sie überhaupt? Weil darauf kommt es ja dann an, ob das erfolgreich wird.
Ja, das ist, weißt du, so ganz einfache Dinge, die immer wieder schiefgehen, wo wir sagen, warum funktioniert das nicht? Da werden Plattformen angeboten, damit die Mitarbeitenden Fahrgemeinschaften bilden können. Gleichzeitig haben wir aber ein flexibles Arbeitszeitmodell. Wir haben plötzlich Homeoffice. Also beides ist pures Gift für Fahrgemeinschaften. Das heißt, ich muss mir erstmal angucken, haben wir überhaupt eine Situation, die es den Mitarbeitenden ermöglicht und für die es sinnvoll gestalten lässt, sowas zu machen? Oder bewege ich mich auf einem Bereich, wo ich sage, das ist eine super Idee, aber das braucht kein Mensch.
Auf der anderen Seite hast du ja gerade deutlich gemacht, dass eine Mobility Policy mehr ist als ein Regelwerk. Sie spiegelt auch Unternehmenskultur wider. Und Nachhaltigkeit hast du genannt, Arbeitgeberattraktivität. Wie sehr prägt das die Zukunftsfähigkeit und die Attraktivität als Arbeitgeber?
Ganz extrem. Ich sage mal, eine Mobilitätspolicy aufzustellen, bedeutet für viele Unternehmen ja auch erstmal, sich wirklich mal ernsthaft mit sich selber wieder auseinanderzusetzen. Also ich meine jetzt nicht die Unternehmensphilosophie, die auf der Homepage steht, sondern tatsächlich zu gucken, leben wir das überhaupt oder müssen wir vielleicht auch das verändern? Und alleine dieser Prozess, glaube ich, ist ganz wichtig und führt dazu, dass man hier erstmal in Kontakt miteinander geht, also innerhalb des Unternehmens, weil wir haben es ja nicht nur am Ende des Tages in Anführungszeichen mit den Nutzern zu tun, sondern wir haben es plötzlich mit dem HR-Bereich zu tun, der hat seine Meinung dazu. Wir brauchen vielleicht Facility Management. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich heute Dienstrad-Leasing ausrolle, dann ist es nicht mit dem Fahrradständer vor dem Hauptverwaltungsgebäude getan. Ja, die kommen heute mit technischen rollenden Wunderwerken zum Preis von den Kleinwagen. Das heißt, die müssen überdacht sein, die müssen geschützt sein. Ich brauche eine Lademöglichkeit, das muss abschließbar sein und, und. Das heißt, ich habe eine Unmenge an betrieblichen Funktionen und Einheiten, die mit in diese Entwicklung eingebunden werden müssen, damit es am Ende funktioniert. Unter Umständen bis zur IT, klar, Betriebsrat sowieso, wenn ich einen habe. Also ich sage mal, du hast wirklich so die gesamte Firma am Ende des Tages am Tisch sitzen. Und das ist wichtig, ist aber natürlich auch ein Prüfstand für die Frage, wie halten wir es mit der Unternehmenskultur? Und vielleicht auch klar, eins muss man auch sagen, es geht nicht darum, nachher ein Paket Wünsch dir was zusammenzustellen, sondern wir haben es ja schließlich mit Wirtschaftsunternehmen zu tun. Das Ganze muss sich rechnen, das muss in einem gewissen Rahmen bleiben. Da ist halt wichtig, die richtigen Parameter zu setzen und das Ganze auszutarieren. Das ist so ein bisschen wie ein Mobile. Wenn du irgendwo anfängst zu ziehen, fängt alles an, sich zu bewegen. Und ich muss halt am Ende des Tages aufpassen, dass ich das Ding nicht von der Decke reiß.
Das war Marc-Oliver Prinzing, der Vorsitzende des Bundesverbands Betriebliche Mobilität über den Wandel von der Car Policy zur Mobility Policy. Ein Thema, das viele Unternehmen in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird, zumindest die Mobilitätspolitik. Und wenn Sie tiefer einsteigen möchten, dann können Sie das auf der Nationalen Konferenz für die betriebliche Mobilität Ende November in Heidelberg auch persönlich erleben. Den Vortrag live mit Beispielen, Strategien und neuen Impulsen aus der Praxis. Und alle weiteren Informationen zur Konferenz finden Sie unter www.nacobemo.de und in unseren Shownotes. Herzlichen Dank, Marc, für die Einblicke.
Sehr gerne, Wolfgang. Vielen Dank.
Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Fuhrpark und Mobilität.
Management-Themen bei Themenradio.